In der heutigen Folge spreche ich mit Noah Leidinger vom Podcast Ohne Aktien wird's schwer. Ich finde, das ist ein ziemlich cooles Format und deswegen habe ich mir den Noah eingeladen. Ohne Aktien wird's schwer ist ein täglicher Börsenpodcast, der fünfmal die Woche erscheint und spannende Insights in die Tech-Branche bietet. Noah ist irre diszipliniert. Nicht nur, dass er es schafft, sich auf 12 Minuten zu beschränken, auch das Publishing von täglich einer Folge wird knallhart durchgezogen. Wer ein bisschen aufgepasst hat, weiß, dass ich das nicht immer sauber hinkriege. Und dementsprechend kann ich mir da auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Wir haben in der heutigen Folge über die Zusammenarbeit mit erstem Partner Trade Republic gesprochen, heute mit Scalable Capital. Wir sind auch über das Thema Aktien hinausgegangen und haben über OMRX gesprochen, über das OMR-Universum in Startups investiert, welche Startups sie da aussuchen und worauf sie sich fokussieren. Hat mich dabei vor allem interessiert und natürlich habe ich auch gefragt, ob sich Noah vorstellen kann, auch selbst zu gründen. Super geniale Folge geworden, hat Spaß gemacht und ich würde sagen, wir starten direkt rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Digital Economics Podcast Folge. Heute spreche ich mit Noah Leidinger, dem Podcast-Host von Ohne Aktien wird schwer. Das ist ein Podcast, den ich sehr gerne höre über Aktien, über Investments, über Firmen. Noah, stell dich gerne mal vor, erzähl mal, was du da machst.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und freut mich natürlich sehr, dass dir der Podcast gefällt und freut mich auch, wie du den Podcast vorgestellt hast. Und zwar ist ja eigentlich ein Börsenpodcast, aber es geht eben nicht nur um Aktien, sondern auch um Firmen und um Unternehmen und um Wirtschaft und im Grunde darum, dass man halt Wirtschaft versteht, was abgeht in der Welt, gerade auch bei den großen Tech-Firmen. Im Grunde fast alle relevanten Firmen auf der Welt sind ja börsennotiert. Und genau das versuchen wir halt im Podcast ein bisschen zu besprechen, auch zu erklären. Wie funktionieren Geschäftsmodelle? Wie guckt man sich Zahlen an? Wo sind Wachstumsbereiche? Wo gibt es Probleme in der Wirtschaft? Das ist da unser Fokus. Und genau, das ist so ein täglicher Börsenpodcast, kommt also fünfmal die Woche raus, wo wir in 12 Minuten halt erstmal so News einordnen und dann haben wir mal 2 Analysen zu speziellen Firmen. Und ich bin dazu gestoßen zu diesem ganzen Projekt über eine lange Laufbahn, wo ich immer so im Finanzjournalismus verschiedene Dinge gemacht habe. Vor allem angefangen eigentlich mal mit ein paar YouTubern zusammenzuarbeiten, habe für die Skripte geschrieben, relativ jung, habe dann eine eigene Analyseplattform gebaut irgendwann, wo ich so Aktienanalysen veröffentlicht habe und immer so weiter gemacht und dann irgendwann bin ich zu OMR gekommen und zu dem Podcast und mache das jetzt seit mittlerweile mehr als 3 Jahren.
Und die 12 Minuten, die habt ihr euch ja vermutlich bewusst gesetzt. Ist das eine Herausforderung? Weil, also ich merke, mir passiert das immer wieder, auch wenn ich es mir immer wieder vornehme, dass dann Folgen auch länger werden als geplant. In 12 Minuten seid ihr vermutlich eingeschränkt, wie sehr ihr in die Tiefe gehen könnt und wie viele Themen ihr da ansprechen könnt.
Genau, also es gibt ja irgendwie dieses Sprichwort, ich habe einen langen Brief geschrieben, weil ich keine Zeit hatte, einen kurzen zu schreiben. Also es ist schon echt immer herausfordernd, dass man dann auch solche großen Themen, wie jetzt eine ganze Firma runterbricht auf irgendwie eine 3-Minuten-Analyse und dann eine 12-Minuten-Podcast-Folge. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, weil man sonst auch dazu tendiert, irgendwie die Leute zum gewissen Maß zu langweilen, auch zu überladen mit Informationen. Und wir halten uns echt sehr streng an diese 12-Minuten-Grenze, weil eine Sache, die ich beobachtet habe, ist, dass man bei so Medienformaten als Medienschaffender automatisch immer länger wird, weil man immer mehr Ideen hat, immer mehr Dinge besprechen will. Und dann sagt man halt mal, ja, okay, 10 Sekunden drüber sind auch okay und eine Minute drüber ist auch okay. Und irgendwann ist man dann bei 25 Minuten für einen täglichen Podcast. Und das funktioniert dann nicht mehr. Ja. Und deshalb haben wir da eine relativ klare Grenze gesetzt. Wir hatten das aber tatsächlich bei unserem Newsletter, den haben wir vor 2,5 Jahren gestartet. Und da haben wir am Anfang auch gesagt, ja, so 4 Absätze oder 4 Zeilen pro Absatz und 3 Absätze sollte jeder Newsletter-Teil sein. Und dann haben wir irgendwann angefangen zu sagen, ja, okay, kann auch 5 sein. Mittlerweile sind wir bei 6 gelandet und bei 6 habe ich dann gesagt, okay, nee, wir ziehen jetzt wieder eine harte Grenze, weil man als Medienschaffender irgendwie immer länger wird.
Ja, und im Alltag ist, glaube ich, für die Zuhörer halt wirklich cool, wenn das so verlässlich quasi 12 Minuten sind. Also weil ich weiß zum Beispiel, der Doppelgänger-Podcast, ich liebe den und ich höre den sehr, sehr gerne. Aber da gibt es dann schon auch manchmal Folgen, die muss ich mir dann aufteilen. Ja. Die höre ich dann bei 3-mal laufen gehen. Und es funktioniert auch, aber ich glaube, ihr habt da auf jeden Fall eine Qualität geschaffen, wenn ihr euch da so eingrenzt. Wie ist die Kooperation mit Scalable Capital zustande gekommen? Das ist ja quasi bestimmendes Element von diesem Podcast. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
Genau, also wir haben ja den Podcast ursprünglich gestartet mit Trade Republic. Es war auch so ein bisschen eine gemeinsame Idee und dann irgendwie ist die Vision dazu entstanden, dass man so einen täglichen Börsenpodcast machen kann. Und dann hat sich das über die Jahre eigentlich auch gut entwickelt, die Partnerschaft. Irgendwann hat man dann gesagt, okay, wir wollen eigentlich mit dem Podcast noch in andere Bereiche gehen, andere Dinge austesten wollen. Und dann hat man gesagt, okay, was ist da der perfekte Partner dafür? Und dann haben wir irgendwie gesehen, okay, mit Scalable. Die haben dann eine gleiche Vision, was sie machen wollen. Irgendwie auch, wenn es zum Thema wie Live-Podcasts geht oder mal Spezialfolgen oder neue Formate in diese Richtung. Genau, und deshalb ist seit diesem Jahr Scalable Capital der Partner im Podcast. Im Grunde ein Broker mit einem, glaube ich, sehr guten Angebot, wo man kostengünstig handeln kann, schon ab kleinen Summen. Das ist immer wichtig, weil wir ja auch jetzt nicht irgendwelche Reichen ansprechen wollen oder irgendwie Leute, die ohnehin sich schon mit Wirtschaft beschäftigen, sondern auch Leute für Aktien und Börse begeistern wollen, die vielleicht bisher nichts damit zu tun haben. Und deshalb ist das eigentlich so der perfekte Partner, weil sie halt jedem ermöglichen, dass man an der Börse investiert. Und wir wollen dann so ein bisschen das Wissen an die Hand geben, wie man das machen kann.
Ist das dann auch quasi, wie sich so der Podcast überwiegend finanziert? Weil du hast im Vorgespräch schon erzählt, ihr habt jetzt ein Team, ihr habt quasi viele Leute, die da redaktionell unterstützen. Ist das quasi der Hauptgeldgeber, wie sich der Podcast trägt?
Genau, also das, wir hatten auch im letzten Jahr zum Beispiel dann eine gemischte Partnerschaft, da war Trade Republic und andere Werbepartner und jetzt ist es wieder eine exklusive Partnerschaft. Das heißt, es ist sozusagen nur Scalable Capital, gibt es auch immer wieder Angebote für Hörer. Und gerade übrigens auch ein 3-Monats-Angebot für alle, die jetzt im April noch reinhören. Genau, und so finanziert sich dann das Projekt, weil es ja doch schon aufwendig ist. Und man ja, wie gesagt, Redaktion und gerade bei so Aktienthemen kann man nicht in 5 Minuten irgendwie eine Meinung rausposaunen, sondern muss man sich ja schon beschäftigen, damit man irgendwie fundamental richtige Dinge sagt und das ist zeitaufwendig.
Ja. Wie setzt sich das Team zusammen? Also wie seid ihr aufgestellt?
Es gibt neben mir noch 2 Vollzeitredakteure, Christoph und Pascal, die auch im Podcast zu hören sind. Dann gibt es noch eine US-Korrespondentin, Sabrina Kessler, die regelmäßig Beiträge liefert. Und dann gibt es einen Audio-Producer, der das schneidet und noch einen Projektmanager. Der macht das nicht als einziges Projekt, aber das ist eins der Projekte von ihm.
Okay, das heißt aber, wenn wir jetzt von 5 Leuten sprechen, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, dann sind das ungefähr 250.000 Euro, die da Scalable Pi mal Daumen mindestens mal in die Hand nehmen müsste, damit sowas wirtschaftlich ist.
Das kann ich dir nicht sagen, aber kann man sich natürlich irgendwie ausrechnen.
Okay. Aber ich finde es cool als Format, weil also mich nervt Werbung sehr schnell und an der Stelle finde ich, ist es schön platzierte Werbung in dem Sinne, weil es einfach ein Thema ist, was einen interessiert, ein Podcast, den man sich gerne anhört und dann einfach Werbung, die nicht nervt und einfach eine Nutzung von einem schönen Format, um Reichweite irgendwie zu schaffen. Kannst du ein bisschen, wenn ihr jetzt so ein großes Team habt, auf den Rechercheprozess eingehen? Weil da gibt es ja bei euch bestimmt mehr als jetzt ich, der sich Leute einlädt, die ihr irgendwie interessant und cool findet. Und dann reden wir mal. Ihr habt ja vermutlich da ein relativ komplexes Setup.
Ich glaube, so komplex ist es gar nicht. Es gibt ja immer so 3 Teile im Podcast. Erstmal den News-Teil und dann 2 so Analysen, die jeweils 3 Minuten lang sind. Und meistens ist es so aufgeteilt, dass ein Redakteur dann an dem jeweiligen Tag den News-Teil recherchiert. Das heißt, der schaut sich den ganzen Tag halt die Financial Times, Handelsblatt, Bloomberg, Wall Street Journal an, guckt, was da für Nachrichten sind, was passiert ist. Und der fasst den Teil dann zusammen. Und dann die beiden anderen, also ich in dem Fall oder der andere Redakteur oder auch Sabrina, liefert dann noch so eine Analyse. Und ich glaube, da gibt es Sachen, die sich immer wiederholen, gibt es Sachen, die immer unterschiedlich sind bei jeder Analyse. Grundsätzlich schaut man sich natürlich die Geschäftszahlen an, analysiert die Umsatzentwicklung, die Bilanz, wie stabil ist die Firma, schaut sich an, was macht die Firma eigentlich genau, womit verdient die wirklich ihr Geld, was auch nicht immer so offensichtlich ist, wie man vielleicht denken würde. Genau, und dann ist ein Teil irgendwie diese Kennzahlenanalyse, die Berichte der Firma lesen und ein anderer Teil ist externe Berichte lesen, also ob es jetzt andere Analysen zu der Firma sind oder auch Newsartikel bei den großen Wirtschaftszeitungen, wo man dann Sachen rauszieht. Und so stückelt sich dann über den Tag so eine Analyse zusammen. Öfter dauert das auch länger, die zu recherchieren. Also dann braucht man vielleicht mal 2 Tage für eine Analyse. Genau, und dann wird dem Podcast eingesprochen und ist dort hörbar.
Was sind da so Werkzeuge, die im Alltag helfen? Weil ich finde, wenn man sich eine Firma anschaut, da wird ja viel Marketing gemacht. Und wenn man sich dann zum Beispiel North Data anguckt oder Crunchbase, das sind jetzt Tools, die ich häufig nutze, sieht man noch viel mehr. Du hast jetzt schon angesprochen, dass ihr wirklich auch komplette Jahresabschlüsse lest und so weiter. Was sind so die wichtigsten Rechercheseiten und Recherchepunkte?
Also ich glaube, bei börsennotierten Firmen hat man ja einfach den Vorteil, dass die alles offenlegen müssen, alle Infos, also alle Zahlen sehr transparent, in der Regel auch Segmentberichterstattung, also mit welchen Bereichen verdienen sie wie viel Geld, welcher Bereich wächst wie stark, dann auch noch eine Einordnung vom Management. Und in diesen Themen darf das Management auch gar nicht jetzt groß Werbung machen oder Dinge falsch darstellen, weil das einfach Betrug wäre und man sie dann wegen Wertpapierbetrug anzeigen könnte. Das heißt, das sind schon sehr zuverlässige Infos. Klar muss man dann sozusagen, wie die Sachen ins Licht gerückt werden oder wenn es dann Investorenpräsentationen gibt, wo es um die Zukunftsvision geht, dann muss man vorsichtiger sein. Aber sozusagen alles, was zurückliegt und zum aktuellen Geschäft ist, das kann man sich sehr transparent angucken. Und was wir als Tool nutzen, ist zum Beispiel Coifin. Da haben wir die ganzen, da sind eigentlich alle Zahlen aufgelistet, auch historisch, die komplette Historie zurück über Umsatz, Gewinn, die Bilanz, auch noch ganz viele andere Indikatoren, die da aufgelistet sind. Aber es gibt auch, Coifin kostet ein bisschen was, es gibt auch kostenlose Tools, wie zum Beispiel Finance Yahoo oder auch Wiki, eine Finanz-App, wo man sich viele dieser Kennzahlen anschauen kann und dann einen guten Überblick kriegt. Grundsätzlich ist aber Aktienanalyse echt so ein bisschen auch ein Handwerk. Das heißt, man muss es einfach oft machen, sich viele Beispiele anschauen und dann wird irgendwann dieser Blick auf eine ganze Firma nicht mehr ganz so überfordernd, als wenn man sich zum ersten Mal eine Aktie anschaut. Und es ist natürlich einfach sehr viele Infos und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, was man wie einordnen muss. Und deshalb ist es echt ein Handwerk, wo man nach und nach reinkommen muss.
Aber macht bestimmt auch Spaß, weil du inzwischen vermutlich einen relativ guten Übersicht über die Wirtschaftswelt insgesamt hast. Also kannst du einordnen, wenn, also mir fällt es manchmal schwer, wenn Leute sagen, okay, die Firma ist jetzt 2 Billionen Euro wert. Ja, was ist 2 Billionen? Also mir fehlt da manchmal die Verhältnismäßigkeit. Ist das was, wo du sagst, okay, inzwischen du hast so viele Zahlen gesehen, so viele Berichte gelesen, du kannst dir relativ schnell einen Überblick verschaffen?
Ja, genau, das würde ich schon sagen. Also gerade bei diesen Zahlen versuchen wir auch immer, das im Podcast zum Beispiel einzuordnen und dann halt zu sagen, die Firma ist irgendwie 2000 Milliarden wert. Das ist so viel, wie die 20 größten Firmen in Deutschland wert sind. Und dann kriegt man eben ein Verhältnis, okay, das ist wirklich gigantisch. Ja. Und so versuchen wir das immer ein bisschen ins Verhältnis zu bringen, dass das für Leute nachvollziehbar ist und dass die da auch so eine gewisse Struktur, eine Denkstruktur aufbauen können und darüber Wirtschaft verstehen. Weil ich glaube schon, dass man zum Beispiel über Börsenwerte, klar gibt es doch immer Übertreibungen und andere Themen, aber man kann über Börsenwerte schon viel auch über die wirtschaftliche Stärke ableiten. Und wenn man irgendwie sieht, in den USA gibt es 10 Firmen, die mehr wert sind als die größten deutschen Firmen zusammen, dann weiß man, okay, da geht wirtschaftlich irgendwie passiert da mehr und wird mehr Wert geschaffen als jetzt vielleicht bei uns in der Wirtschaft. Gibt natürlich noch Nuancen, die dann mit reinspielen, aber für so ein grobes Verständnis ist es schon ganz gut, sowas einordnen zu können.
Das finde ich, kriegt ihr auch irgendwie cool hin, quasi, also ich würde sagen, ich bin jetzt nicht komplett fern quasi von dieser Finanzwelt, aber ich bin da auch nicht tief drin im Thema und kenne vielleicht auch nicht jeden Fachbegriff und trotzdem hatte ich das bis jetzt noch nicht, dass ich total überfordert war.
Ich hoffe.
Nach einer Folge dachte, ich habe gar nichts verstanden. Genau, was ich spannend bei euch finde, ist ja, wenn ich jetzt diesen Podcast produziere, dann dauert das vermutlich, also ich hatte die Situation schon häufiger, dass dann Leute gesagt haben, du hast gestern einen Podcast aufgenommen. Und ich so, nee, den habe ich vor 2-3 Monaten aufgenommen. Dann ging der erstmal in den Schnitt und wir haben Bildchen gemacht und so weiter. Wie lang ist bei euch der Prozess von, du hast es fertig aufgezeichnet, zu, das ist live?
Das ist tatsächlich sehr schnell, weil wir auch im Studio schon mit einem Producer aufnehmen und wir schneiden tatsächlich die Sachen auch schon, also nicht wir, sondern der Producer Diego in dem Fall, schneidet die Sachen immer schon sofort. Das heißt, im Grunde nehmen wir meistens abends auf, gegen 20 Uhr in der Regel oder 19 Uhr mit dem Skript, sprechen das ein. Das dauert dann so alles in allem meistens um circa eine Stunde mit den Verbesserungen, die man noch machen will. Und dann dauert es nochmal 1 bis 2 Stunden, bis dann Diego die Folge in den Slack-Channel schickt. Dann hören nochmal alle drüber und dann wird das hochgeladen. Das heißt, der Prozess ist eigentlich relativ schnell, aber hat sich natürlich auch über die Jahre entwickelt. Und man kriegt natürlich über mehr als 800 Podcast-Folgen, die es mittlerweile sind, eine enorme Routine. Und ich weiß noch, die ersten Folgen, zumindest von Erzählungen weiß ich das, die hat Philipp Westermeier noch aufgenommen, also der Gründer von OMR. Und da ging die Aufnahme irgendwie bis 5 Uhr nachts, weil man dann rumprobiert hat, wie man es aufnehmen muss, wie man es einsprechen muss, wie man es zusammenschneiden muss. Und auch als ich angefangen habe, ging das oft noch bis tief in die Nacht, bis da mal Folgen fertig waren. Und das ist mittlerweile deutlich effizienter geworden.
Aber es wird dann quasi abends noch geschnitten, abends geht dann eine Nachricht in den Slack-Channel und morgens wird veröffentlicht?
Genau, also es wird, in der Regel sind wir so gegen 11, 12 Uhr durch nachts und dann um 3 Uhr morgens kommt die Folge live. Wir mussten aber auch so lange warten, weil zum Beispiel die Börsen in den USA, die schließen erst um 22 Uhr. Das heißt, wir könnten jetzt nicht eine Folge schon davor live stellen, weil wir gar nicht wissen, ob da noch was passiert, was wir noch einnehmen müssen. Und deshalb ist man so ein bisschen an das Zeitfenster gehängt und muss dann noch auf die internationalen Börsen schauen, dass man die auch noch drin hat und auch noch aktuell ist. Und gerade ist zum Beispiel wieder die Earnings Season, also das ist die Zeit, wo alle Firmen ihre Zahlen offenlegen, einmal im Quartal. Und heute Abend werde ich um 10 Uhr nochmal ins Studio müssen, weil da Netflix Quartalszahlen bringt. Und da muss ich mir die nochmal anschauen. Genau.
Und das heißt dann aber auch vermutlich relativ regelmäßig wird dann abends gearbeitet und dann hast du einen anderen Rhythmus wie klassisch 9 to 5.
Genau. Also es wird eigentlich immer abends gearbeitet. Und die Besonderheit ist auch, dass man die Folgen für den Montag ja am Sonntag aufnimmt. Und dafür nimmt man am Donnerstag die letzte Folge der Woche auf. Das heißt, Freitag ist sozusagen podcastfrei.
Wie ist das so für dich im Alltag, so ganz privat? Das sind ja doch eher ungewöhnliche Arbeitszeiten.
Also ich muss dich auch einpendeln. Am Anfang war das jetzt mit viel Privatleben nicht so kompatibel, weil wir echt ja oft bis einfach 12 Uhr nachts im Büro saßen. Mittlerweile sind wir dann halt gegen 8 oder 9 auch schon durch mit der Folge. Und dann ist man klar ein bisschen später fertig als jetzt normal, aber das klappt schon noch, dass man irgendwie um 8 nach Hause kommt oder um 9 nach Hause kommt. Und Freitag ist ja wie gesagt kein Podcast. Da ist das dann auch entspannt. Also das kriegt man gut hin. Aber klar, es ist jetzt nicht der klassische Job, wo man um 6 Uhr irgendwie den Stift fallen lassen kann. Ja, und bis der Podcast fertig ist, kann man ohnehin nicht nach Hause gehen.
Okay, man kann also auf jeden Fall sagen, du lebst für diesen Podcast. Das ist mehr als ein nettes Side-Project. Das ist wirklich, das ist dein Baby und du willst, dass das richtig gut ist und dementsprechend auch tagesaktuell die Informationen rauskommen.
Genau, und das ist ja auch so ein bisschen Hobby zum Beruf gemacht. Also früher habe ich mir halt solche Sachen einfach privat angeschaut, dann in meiner Freizeit. Und jetzt kann ich es halt beruflich machen. Und deshalb fühlt sich das dann auch nicht so wie Arbeit an. Oder wenn ich mir die Zahlen von Netflix da nachts angucke, fühlt sich das jetzt nicht wie irgendwie harte Arbeit an, sondern was mich ohnehin interessiert. Und dann spreche ich das halt kurz ein. Und das heißt, deshalb ist das, nehme ich das nicht so als Bürde wahr oder so, sondern eher als was halt so ist und was auch Spaß macht.
Investierst du selber auch quasi einen großen Teil deines Einkommens? Würde ich jetzt mal von ausgehen.
Genau, also ich investiere auch einen großen Teil, vor allem tatsächlich auch ein großer Teil einfach passiv mit Sparplänen. Und dann, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt eine Aktie, die ich spannend finde, mache ich da auch hin und wieder so Einzelaktienwetten. Aber ich sage auch immer allen jüngeren Leuten, ich finde es mega sinnvoll, sich mit Aktien zu beschäftigen, weil man darüber viel über Wirtschaft lernen kann. Und das hilft einem auch in der Karriere enorm weiter, dass man halt versteht, wie ticken Unternehmen, vielleicht welche Branchen sind gerade auch spannend, wo will ich überhaupt reingehen? Wie denkt jetzt ein Unternehmer darüber nach, auch über mich als Mitarbeiter vielleicht, wo kann ich Wert schaffen? Ich glaube, das ist für die Karriere enorm wertvoll. Und deshalb macht es aus meiner Sicht für jeden eigentlich Sinn, der sich dafür interessiert, dass man auch Aktien analysiert und sich mit Firmen beschäftigt. Was aber, glaube ich, nicht so viel Sinn macht, ist jetzt als Berufseinsteiger oder auch als Mitte 20-Jähriger, Mitte 30-Jähriger zu sagen, okay, ich investiere jetzt 90% meiner Zeit darauf, mein Vermögen zu verwalten und die perfekte Konstellation für mein Vermögen zu finden, wo man eigentlich den Fokus eher darauf legen müsste, erstmal mehr Geld zu verdienen, weil das der viel größere Hebel ist. Und deshalb jetzt meine persönliche Asset Allocation ist jetzt nicht so mega ausgeklügelt, dass ich sage, das ist jetzt alles perfekt durchgesteuert, sondern das ist eher so wirklich die Basics, irgendwie ein solider Sparplan, der mitläuft und dann Einzelaktien.
Wenn wir jetzt über das quasi Geldverdienen sprechen, wir haben jetzt vorhin schon gesagt, Scalable finanziert quasi dieses Podcast-Setup. Wie war das mit dem Buch? Also wem gehört am Ende das Buch? Wer verdient am Ende? Also du hast ein Buch veröffentlicht für die Zuhörer, ohne Aktien wird schwer, Einzelaktien finden und verstehen. Ist das was dein privates Projekt ist oder ist das auch im Rahmen von Podcast? Wie lief das ab?
Genau, sozusagen der Podcast läuft ja über OMR, aber beim Buchprojekt, was so als der Verlag auf uns zugekommen ist und meinte, er könnte sich vorstellen, da ein Buch zu machen und wir das spannend finden würden, dann haben Flo und ich erstmal gesagt, eigentlich gibt es schon sehr viele Finanzbücher und wir sind gar nicht sicher, ob wir da so viel Mehrwert stiften können. Haben uns dann aber ein bisschen Gedanken gemacht und dann eigentlich ausgehend vom Podcast ein Format gefunden, wo wir dachten, okay, das gibt es im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall noch nicht, im englischsprachigen eigentlich auch nicht. Und da hatten wir Lust drauf. Und dann hat man sich sozusagen mal angeschaut, okay, was bedeutet so ein Buch finanziell? Und am Ende bedeutet es relativ viel Aufwand. Wenn es gut läuft, ist es finanziell auch ein gutes und voll okayes Projekt, aber es ist jetzt niemals was jetzt irgendwie für eine größere Firma hochrelevant wäre von der Summe her. Ja. Und deshalb haben wir dann gesagt, okay, wir machen in unserer Freizeit, schreiben wir sozusagen das Buch und dafür ist es dann auch, liegen die Rechte für das Buch sozusagen bei uns.
Und das ist vor allem vermutlich dann dafür da, dass du und Florian Adomait quasi einfach Autorität auf dem Thema ausstrahlen könnt, weil ein Buch natürlich einfach als Format irgendwie gefühlt irgendwie noch mehr Gewicht hat, gerade heute, wo im Internet, keine Ahnung, bei TikTok, Instagram theoretisch jeder ganz schnell präsent sein kann.
Also du meinst sozusagen, wieso wir uns entschieden haben, das Buch zu machen?
Genau.
Also ich glaube, ja, das war sicher ein Punkt, dass das auch gerade bei älteren Generationen, wenn man sagt, man hat ein Buch geschrieben, das kommt einfach ganz anders rüber. Gerade wenn man sagt, okay, man hat einen Spiegel-Bestseller auch geschrieben, dann hat das einfach eine andere Resonanz, als wenn man sagt, man hat einen Podcast. Egal wie groß der Podcast ist, am Ende erreicht der Podcast viel mehr Leute, aber das kommt sozusagen anders an bei den Leuten einfach. deshalb war es irgendwie ganz cool, so ein Bucketlist-Item. Und dann hat uns tatsächlich auch die Idee einfach Spaß gemacht, dass man sagt, okay, man hat jetzt nicht ein trockenes, theoretisches Buch, sondern man nimmt einfach die ganzen coolen Beispiele aus der echten Wirtschaft Und erklärt anhand von diesen Beispielen, wie man Aktien analysiert, und geht dann auch, fängt ganz basic an, aber geht dann auch wirklich so in die nerdige Richtung, und schaut einfach mal, wie weit man sozusagen Aktienbildung in auch so ein Massenbuch reintragen kann. Und das hat uns dann irgendwie als Challenge Spaß gemacht und dann auch beim Schreiben Spaß gemacht. Und das waren so die Gründe, wieso wir uns dann entschieden haben, das zu machen.
Und warum Einzelaktien? Also ein Titel ist ja Einzelaktien finden und verstehen in 25 Beispielen. Wenn ich mich mit Leuten drüber unterhalte, die irgendwie in dem Thema drin sind, sagen die immer, mach ETFs, mach bloß keine Einzelaktien. Ich finde Einzelaktien irgendwie spannender und lustiger und es ist irgendwie ein interessanteres Thema, würde ich sagen. Aber es gibt ja jetzt auch Leute, die sagen würden, mach nur ETFs, mit Einzelaktien verbrennst du dich.
Genau, also wir haben das im Buch auch so ein bisschen eingeordnet. Ich habe es ja gerade auch gesagt, ich mache selbst einen großen Teil mit ETFs und dann einen kleinen Teil mit Einzelaktien. Und ich glaube, es gibt schon Gründe, wieso Einzelaktien Sinn machen können. Also erstmal hat man halt eine klarere Auswahl als bei ETFs. Man kann dann ganz klar sagen, okay, in die Firmen will ich investieren, in die will ich nicht investieren. Dann gibt es einfach den Faktor, dass es trotzdem auch Leute gibt, die den Markt schlagen. Und es gibt auch Privatanleger, die sozusagen besser performen als jetzt ein ETF. Auf der Basis sozusagen, das ist schon eher, sind schon eher Ausnahmen und ist auch nicht das Realistischste. Und nur deswegen würde ich nicht in Einzelaktien investieren, aber es ist auf jeden Fall möglich. Aber ich glaube, der Hauptgrund für uns ist tatsächlich so ein bisschen dieser Bildungsaspekt, dass mit dem, damit, dass man sich mit Einzelaktien beschäftigt, man einfach so viel über Wirtschaft lernen kann und über Firmen, dass einen das in der Karriere viel mehr weiterbringt und dass die Rendite, die man am Ende damit macht, ob das jetzt 1% weniger oder 1% mehr ist als mit einem breit gestreuten ETF, dafür lohnt sich es einfach, sich mit Einzelaktien zu beschäftigen. Und dann als dritter Aspekt für uns, wie wir gesagt haben, okay, wir wollen trotzdem diesen Bereich behandeln und uns auf Einzelaktien fokussieren. Es gibt einfach viele Leute, die sich für das Thema interessieren. Und denen kann man nicht alle sagen, ja, es ist dumm, dass ihr euch dafür interessiert, macht einfach ETFs. Sondern wenn es die Leute gibt, will man die auch irgendwie an die Hand nehmen und sagen, okay, wenn ihr schon mit Einzelaktien was machen wollt, dann macht es zumindest sinnvoll, analysiert die richtig, schaut euch die richtigen Dinge an, fallt nicht auf irgendwelche Hypes rein. Und deshalb ist es, glaube ich, einfach auch eine wichtige Bildungsaufgabe, dass man sagt, okay, so und so analysiert man eigentlich eine Einzelaktie und fällt halt nicht auf irgendwelche Hype-Zyklen rein oder springt auf jeden Zug sofort auf, sondern kann das irgendwie für sich selbst gut einordnen. Und deshalb ist da, glaube ich, schon ein wichtiger Bildungsauftrag drin.
Und ich meine, theoretisch kann man mit Einzelaktien natürlich mehr ins Klo greifen, aber man kann natürlich auch potenziell mehr gewinnen, weil man halt einfach die Extreme dann mehr mitnehmen kann.
Genau, oder auch tatsächlich auch umgekehrt. Ne? Man kann auch ein Einzelaktienportfolio machen, das im Zweifel weniger Risiko hat und dann auch ein geringeres Renditeprofil als jetzt ein ETF. Und ich glaube, das ist auch, was viele jetzt bei der ETF und aktive Anlage nicht so mitbedenken, ist, das Risiko muss man immer im Verhältnis zur Rendite sehen. Und es gibt tatsächlich nicht so viele Fonds, die es schaffen, dass sie jetzt einen breiten ETF schlagen. Es gibt aber schon mehr Fonds, die eine ähnliche Rendite erwirtschaften und dabei zum Beispiel weniger schwanken oder weniger Risiko haben. Und ich glaube, das kann man auch machen. Also man muss nicht nur unbedingt dann die Zockeraktie machen, sondern man kann auch sagen, okay, eigentlich will ich die stark schwankenden Tech-Titel gar nicht drin haben. Die wirken auf mich alle ein bisschen teuer und ich will eigentlich ein sehr stabiles Portfolio haben, vielleicht ein Dividendenportfolio. Und dann kann man sich das so auch nochmal anders zusammenbauen.
Was würdest du sagen, sind so stabile Aktien also oder Unternehmer? Also weil ehrlicherweise, ich bin ganz tief drin, quasi was Tech-Firmen angeht. Das finde ich alles spannend, finde ich alles cool. Aber ich glaube, davon wäre keine einzige, dass man sie als stabil irgendwie bezeichnen könnte. Was sind so Beispiele für stabile Aktien?
Also ich glaube, stabil ist grundsätzlich zum Beispiel so ganz große Supermarktketten wie jetzt ein Walmart oder so oder ganz große Consumer-Marken wie ein Coca-Cola, wie ein LVMH, die Luxusmarke, wie ein Hermes. Das sind so stabile Marken, die vom Business her einfach sehr schwer angreifbar sind, weil auch wenn ich als Konkurrent eine bessere Cola rausbringe, die viel besser schmeckt, bringt das am Ende nichts. Ich werde einfach diese Marke nicht aufbauen können, die sich über Jahrzehnte oder Jahrhunderte etabliert hat. Das Gleiche ist bei den ganzen Luxusmarken. Eine Louis Vuitton-Tasche oder eine Hermes-Tasche kostet nicht irgendwie 15.000 Euro, weil sie so viel besser ist, sondern einfach, weil da eine Marke, ein Heritage ist, die sich über Jahrzehnte, Jahrhunderte aufgebaut hat, die man nicht nachbauen kann. Und das sind so Geschäftsmodelle, die relativ sicher sind vom Business her. Aber da muss man dann nochmal unterscheiden, an welchem Punkt investiert man in diese Firmen. Und zum Beispiel die Luxusfirmen, die sind alle zwar stabil, sind aber auch sehr teuer bewertet. Und da kann es zwar sein, dass sich sozusagen das Business weiter gut entwickelt, aber dass die Börse irgendwann sagt, okay, wir sind gar nicht mehr so optimistisch für diese Firmen. Wir glauben nicht mehr, dass die so stark wachsen können. Und deshalb bewerten wir die jetzt niedriger. Und das heißt, obwohl die Firma vielleicht wächst und mehr Umsatz macht, kann es trotzdem sein, dass sie an der Börse abschmiert. Und ich glaube, diese zwei Dinge muss man bedenken, wenn man sagt, man will ein stabiles Portfolio. Einmal ist das Business stabil, hat das Ein Burggraben, wie man das nennt, also ist es gegen neue Wettbewerber gut geschützt, und ist die Bewertung auf einem Niveau, wo man sagt, okay, die ist jetzt nicht voll gehypt, sondern die sieht jetzt vielleicht auf den ersten Blick relativ günstig oder sehr nachvollziehbar aus.
Wie glaubst du, kommt das zustande, dass Firmen manchmal so stark überbewertet sind? Also weil es ja manchmal in Extreme reingeht, also wie jetzt bei einem Tesla oder wie LVMH, wusste ich nicht, aber dass dann vielleicht auch so Leute lesen, ah, die haben Birkenstock gekauft, ich gehe jetzt all in Birkenstock und das eigentlich mehr als Joke irgendwie machen. Glaubst du, das ist die größte Strömung oder wie kommt es zustande, dass Firmen manchmal so stark überbewertet werden?
Also ich glaube, die Witzströmung oder die Meme-Strömung, dass jetzt irgendwie Privatanleger sagen, ich finde das lustig und investiere deshalb, das ist bei den meisten Aktien sehr, sehr kleiner Anteil. Also die meisten Aktien werden schon eher von institutionellen Investoren getrieben. Aber da gibt es trotzdem auch irgendwie Massenphänomene. Und wenn du jetzt bei einer großen Bank bist oder du bist irgendwie Analyst bei Goldman Sachs oder Morgan Stanley bei den großen Investmentbanken, dann ist es sehr schwer, gegen den Strom zu schwimmen. Sondern am besten ist eigentlich, wenn alle auf Nvidia setzen, setzt du auch auf Nvidia. Weil wenn alle gewinnen, kannst du dich mitfreuen. Und wenn alle verlieren, verlierst du halt auch. Und klar, noch besser wäre es, alle setzen auf Nvidia, die Aktie fällt und du hast nicht auf Nvidia gesetzt, dann bist du der König. Aber im schlimmsten Fall setzt halt alle auf Nvidia, du setzt nicht drauf, die Aktie steigt und du wirst halt rausgeschmissen. Und deshalb ist gerade bei den großen Investmentbanken und bei großen Investmentfirmen ein sehr starker Herdentrieb da, weil einfach alle jetzt nicht nur das Beste machen oder das, was sie am rationalsten finden, sondern auch sehr stark einfach ihre Karriere optimieren, was auch völlig nachvollziehbar ist. Aber das ist so ein Punkt, wieso es dann trotzdem zur Übertreibung kommen kann. Und ich glaube, weil man auch viel halt begründen kann. Beim Beispiel Tesla, für einen Autobauer war Tesla jetzt immer überbewertet. Aber wenn man natürlich sagt, Tesla wird nicht nur die nächste Autofirma, sondern die nächste Roboterfirma und die nächste KI-Firma und die nächste Versicherungsfirma und noch 20 andere Visionen zusammenbaut, dann kannst du jede Bewertung rechtfertigen. Und bei den Luxusfirmen ist es zum gewissen Grad auch so, dass man halt sagt, okay, man glaubt einfach, dass dieser Luxustrend durch die Entwicklungsländer immer stärker wird, dass immer mehr Menschen diese Kaufkraft entwickeln, dann in diese Marken investieren zu können oder sich auch eine Tasche für 10.000 Euro kaufen zu können. Und gleichzeitig ist es sehr stabil und deshalb ist man halt bereit, einen hohen Preis dafür zu zahlen. Also es muss nicht immer völlig absurd sein und das kann auch nachvollziehbar sein. Nur ich würde mir immer die Frage stellen, was ist die Upside und was ist die Downside? Und wenn jetzt alle bei LVMH gefühlt schon sehr optimistisch sind, dass die Zukunft gut läuft, dass es stabil ist, dann kann das so passieren, aber es kann nicht noch viel besser werden oder es ist zumindest sehr unrealistisch, dass es noch viel besser wird. Und es ist eher realistisch, dass es vielleicht nicht ganz so gut läuft. Und das heißt, ich würde dann bei solchen Aktien immer ein bisschen Upside und Downside ins Verhältnis setzen. Und generell muss man sich an der Börse immer fragen, was sieht man sozusagen, was andere Investoren nicht sehen? Und bin ich jetzt noch optimistischer für LVMH, dann kann Investment trotzdem Sinn machen. Oder denke ich eigentlich wieder Markt über LVMH und dann macht es vielleicht nicht so viel Sinn, noch auf den Zug aufzuspringen.
Ich fand es auch spannend, dass du Nvidia als Beispiel angeführt hast, weil ich habe jetzt mal nachgeschaut, in den letzten 12 Monaten haben die 500 Euro zugelegt, 213%, also schon massiv. Trotzdem würde ich aber auch sagen, also es ist super logisch, weil quasi mit AI und künstliche Intelligenz wird immer wichtiger, macht das auch einfach Sinn, dass die Hardware und Hardwarefirmen, die das, die Infrastruktur dafür anbieten, quasi entsprechend auch in die Höhe schnellen. Würdest du jetzt im Beispiel Nvidia zum Beispiel sagen, das ist ein klassischer Hype und ein klassisches, man könnte sich hier die Frage stellen, ob da Leute Geld reinstecken, jetzt wie blöd, aber es geht dann irgendwann auch wieder runter?
Also ich glaube, es ist bei Nvidia ein Mix und wenn man sich zum Beispiel anschaut, man schaut an der Börse gerne auf das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das heißt, man schaut sich an, okay, welchen Gewinn soll die Firma nächstes Jahr machen oder was erwartet man, was die für einen Gewinn macht und wie viel ist sie an der Börse wert? Und da liegt Nvidia, glaube ich, aktuell beim Wert von circa 35 oder so und das ist jetzt eigentlich nicht absurd hoch. Also beim Tesla, das lag irgendwie weit über 200 eine Zeit lang und ist, glaube ich, aktuell auch immer noch teurer als Nvidia, obwohl das eigentlich eine Autofirma ist. Und eigentlich jetzt nicht so eine Chipfirma, die so hoch spezialisiert ist und so eine starke Marktstellung hat. Also das ist nicht so absurd von der Bewertung her. Und da ist es tatsächlich so, dass die einfach durch den KI-Hype enorm stark wachsen und halt diese Chips so rar sind, dass sie die wahnsinnig teuer verkaufen können. Und deshalb haben sie halt riesige Gewinnmargen drauf. Und deshalb ist da zum großen Teil, gebe ich dir voll recht, diese wirtschaftliche Entwicklung da. Gleichzeitig muss man sich fragen, okay, wie lang kann man das durchziehen? Gibt es nicht dann viele Tech-Firmen, die sich fragen, okay, wenn ich jetzt ein riesen Rechenzentrum baue, vielleicht muss ich doch nicht die ganz besten Chips von Nvidia haben, sondern kann auch die zweitbesten von AMD nehmen und zahle dafür ein Viertel vom Preis. Und ich glaube, bei Nvidia ist dieser Hype teilweise auch sozusagen in den eigenen Preisen und in den eigenen Umsatzzahlen drin, dass man halt aktuell auf einer Welle schwimmt, wo viele Firmen bereit sind, so viel Geld auszugeben, die Konkurrenten noch nicht ganz mitgezogen sind. Aber man muss sich ja bei einem Investment immer die Frage stellen, wie sieht das langfristig über 10, 20 Jahre aus? Und da gibt es halt schon erhebliche Risiken, dass jetzt zum einen Konkurrenten wie AMD nachziehen oder zum anderen halt auch mal neue Technologien wie Quantencomputer kommen. Und dann ändert sich das Game natürlich total. Und diese Risiken muss man schon immer mit einbeziehen. Und man darf da sozusagen nicht immer aus der Vergangenheit oder der aktuellen Lage auf die Zukunft extrapolieren.
Ich glaube, ich verstehe jetzt langsam, warum das so Spaß macht, so einen Podcast zu machen und wie man da 800 Folgen irgendwie, einfach cooles Thema. Also ich hätte eigentlich gerade total Lust, da 100% reinzugehen, aber dann sprechen wir 2 Stunden drüber. Was mich noch interessieren würde, ist quasi Gründung und Philosophie von OMRX. Das ist eine spannende Initiative, wo du jetzt auch inzwischen Geschäftsführer bist. Ich fände es cool, wenn du mal erzählst, was OMRX genau ist und was du da machst.
Genau, also ich bin ja ursprünglich auch gemeinsam mit meinem Kollegen Flo Adomeit damals eben zum Aktienpodcast gekommen. Und dann, weil wir uns irgendwie mit Wirtschaft auskennen, auch in der Startup-Welt so ein bisschen vernetzt waren, immer Startup-Podcasts gehört haben und so, hat uns Philipp, also der Gründer von OMR, dann immer Pitch-Decks weitergeleitet. Das heißt, irgendwelche Startups haben ihm geschrieben, hey, Philipp, willst du uns nicht unterstützen, willst du nicht bei uns investieren? Und hier ist mal sozusagen der Pitch, das machen wir, das wollen wir erreichen. Und dann halt die Bitte an ihn, sich das anzugucken. Und er hat uns das weitergeleitet und gesagt, okay, schaut ihr mal drauf, ob das Sinn macht, ob wir da investieren sollen. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, eigentlich kann man das Thema viel strategischer angehen, weil in diesem Startup-Investment-Bereich geht es eigentlich immer darum, dass man guten Zugang zu Deals hat. Es ist nicht wie an der Börse, wo jeder in jede Firma investieren kann, sondern im Grunde bei den besten Startups wollen irgendwie alle investieren und bei den schlechtesten will niemand investieren. Und man muss es irgendwie schaffen, auch bei den Besten mit draufzukommen. Und da ist halt OMR irgendwie mit der Marke, mit dem Netzwerk, das wir haben, eine gute Ausgangsbasis. Und deshalb haben wir gesagt, okay, es macht eigentlich Sinn, jetzt nicht als großer Fonds, aber mit ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit einfach sich Startups anzugucken und auch zu schauen, okay, kann es vielleicht Sinn machen, in das ein oder andere Startup zu investieren. Und so haben wir dann OMRX gegründet. Mittlerweile sind das so 20 Investments. Einige hat Philipp davor schon gemacht, so circa 5, den Rest haben wir in den letzten Jahren gemacht. Genau, und da im Grunde der eine Teil ist, wir investieren in Startups in verschiedenen Phasen, in verschiedenen Branchen. Und der andere Teil ist, wir versuchen so ein bisschen dieses Startup-Netzwerk rund um OMR mit Gründern, mit VC-Investoren, also mit Startup-Investoren zusammenzubringen, zu vernetzen, da Events zu machen. Und das sind so die beiden Teile von OMRX.
Ja, ich sehe jetzt auch, also die Liste ist wirklich cool, was da so für Firmen mit drin sind. Fraud Zero ist Nachbar von meinem jetzigen Arbeitgeber, aber auch Apinio schon gesehen, Coro gesehen. Aber das heißt, ihr investiert dann wirklich auch selbst und da geht es quasi nicht um eine Vermittlungsbörse. Das könntet ihr ja auch, glaube ich, easy auf die Beine stellen, dass ihr zwischen Investoren und Startups vermittelt und irgendwie eine kleine Fee nehmt oder eine Provision oder sowas. Es ist wirklich, also OMR investiert in Startups und du bist am Ende da viel beteiligt, quasi die richtigen Unternehmen zu finden und die richtigen Pitch-Decks auszusuchen.
Genau so ist es. Obwohl jetzt sozusagen investieren, wir machen jetzt nicht wie ein großer Fonds, die ja teilweise Millionen in eine Firma investieren, das sind wir in keinem Fall, sondern wir sind eher so ein Business Angel. Das heißt, da spricht man irgendwie über 20 oder 50.000 Euro, die dann in ein Startup maximal fließt. Und dann geht es vor allem auch darum, jetzt neben dem Geld halt einfach die Startups zu unterstützen und da gemeinsam auch Dinge auf die Beine zu stellen. Genau, und dann halt so das Startup-Netzwerk zu pflegen. Also es ist auf der einen Seite die Investment-Logik und auf der anderen Seite diese Netzwerk- und Support-Logik.
Ja, was ich mir jetzt denke, was bei euch natürlich spannend ist, also irgendwie vergleichbar zu Höhle der Löwen. Also ich würde sagen, die meisten Höhle der Löwen-Deals sind so, naja. Aber was halt spannend ist, was man ja nicht vergessen darf, ist die Reichweite, die alleine schon durch die Fernsehsendung erzeugt wird. Und natürlich dann später hinten raus auch quasi durch Personen, die irgendwie in der Öffentlichkeit stark wahrgenommen werden, würde ich sagen, dass die meisten Höhle der Löwen-Deals dann unterm Strich dann doch relativ clever waren. Einfach alleine schon durch diese Fernsehshow und hunderttausende Menschen bestellen das Produkt dann einmal. Und dann hat man dadurch irgendwie schon Gewinn und bei euch natürlich, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das, wenn ihr jetzt in ein Unternehmen investiert, ihr auch irgendwelche Türen öffnen könnt, irgendwelche Kontakte herstellen könnt und halt vielleicht auf der OMR, auf dem OMR-Festival irgendwie mal was klar macht, dass da ein Vortrag irgendwie stattfinden kann, dass vielleicht jemand mal in einem Podcast kommt und so weiter. Ist das, also ist vermutlich auch Teil von eurem Setting, gehe ich jetzt mal davon aus.
Also ich glaube, bei Höhle der Löwen, die die smartesten Gründer sind oft die, die sozusagen in die Sendung kommen, aber dann so eine Bewertung aufrufen, wo man merkt, okay, die wollen gar nicht, dass sie jemand investiert, sondern die wollen einfach da einmal in die Sendung kommen. Gibt natürlich auch andere Fälle, wo das Investment an sich auch sich ausgezahlt hat und klar haben die Investoren da auch ein gutes Netzwerk und so. Ja. Aber in Bezug auf uns ist es tatsächlich so, dass der Großteil ist eigentlich, dass die Gründer einfach so ein bisschen Intros jetzt im kleineren Kreis wollen, also eher, dass Philipp oder ich mal eine Intro an einen Investor machen, den wir kennen, oder an einen anderen Gründer, der mal beraten kann, oder es gibt eine Problemstellung, wo wir mal mit draufstehen und sagen, im Marketing könnte man das so oder so machen. Dann gibt es eine gewisse Signalwirkung, gerade wenn man jetzt irgendwie im Werbebereich aktiv ist und da investiert OMR, dann zeigt das natürlich für Kunden zum Beispiel so ein bisschen an, okay, da gibt es auf jeden Fall eine Firma, die hat von Digital-Business Ahnung und die hat da investiert, das heißt, es scheint irgendwie ein bisschen Hand und Fuß zu haben auf jeden Fall. Ich glaube, das sind tatsächlich die Hauptaspekte, was jetzt Podcast-Auftritte oder Festival-Bühne-Auftritte angeht. Das ist sozusagen nicht part of the deal, weil das eigentlich großteils redaktionell gemanagt ist. Und wenn Firmen groß genug sind und die Relevanz haben und irgendwie eine coole Geschichte ist, dann werden die so oder so in den OMR-Podcast eingeladen und das ist jetzt nicht Bedingung, dass wir sozusagen investieren dürfen. Genau, aber der Hauptaspekt sind irgendwie dieses Signaling, nennt man das, also sozusagen die Signalwirkung, die so ein Investment hat, und dann das Netzwerk und halt teilweise ein bisschen Sparing und Beratung.
Ach, spannend. Auch da kann ich mir wieder sehr gut vorstellen, dass das wahnsinnig viel Spaß macht. Wenn ich jetzt quasi aus der anderen Perspektive denke, also nicht ich bin der Investor, sondern ich bin der Startup-Gründer, ich habe ein cooles Produkt, an dem ich gerade bastel, ich bastel an einer App, an einer Plattform etc. Was sind die Kriterien, nach denen ihr solche Pitch-Decks bewertet? Was ist euch wichtig? Was wollt ihr sehen? Wollt ihr Active Users? Wollt ihr vermutlich eine Kombination aus mehreren Sachen? Aber kannst du so einen groben Überblick geben, wonach ihr sucht?
Also ich glaube, ein Aspekt, der bei uns auch ein bisschen spezieller ist als bei anderen Investoren, ist, dass wir schon nach Dingen suchen, wo wir das Gefühl haben, da können wir mit OMR supporten und da hilft sozusagen auch das Netzwerk, das wir haben, da hilft die Expertise, die wir haben, wirklich weiter. Und das ist für uns schon wichtig, dass wir das Gefühl haben, erstens, wir verstehen den Bereich sehr gut und kennen irgendwie die Produktkategorie und wie der Markt funktioniert. Und zweitens, wir können da auch supporten. Und ich glaube, das ist ein bisschen anders, weil zum Beispiel große VC-Investoren, die investieren erstmal eigentlich in der Regel in alle Bereiche, weil die natürlich auch große Teams haben, die sich dann Bereich ganz genau anschauen können. Und diese Kapazitäten haben wir sozusagen gar nicht. Das heißt, wir fokussieren uns auf die Bereiche, die wir verstehen und wo wir wissen, okay, da können wir sinnvoll einschätzen, ob das jetzt eine gute Idee ist oder keine so gute Idee. Und dann gibt es die klassischen Faktoren. Gründerteam ist ganz entscheidend. Ich glaube, sogar bei den besten Startup-Investoren, wenn man denen zuhört, sagen die oft, ihnen ist wirklich alles egal, sie schauen nur auf die Gründer, sprechen nur mit den Gründern, ob das irgendwie Typen sind, die smart sind, die den Markt verstanden haben, die schnell sind, die guten Team führen können, die gute Social Skills haben, die gut kommunizieren können. Das ist wirklich ein zentraler Aspekt, weil schlussendlich in so einer frühen Phase wettest du weniger auf irgendwelche Kennzahlen, sondern wirklich mehr darauf, dass da ein Unternehmer ist oder eine Unternehmerin, die ihr Startup gut bauen kann und die auch sozusagen mit dem komplexen Markt da sich mitentwickeln kann. Das ist das Entscheidendste eigentlich. Dann sicher schaut man auf die Idee, ob die Sinn macht aus unserer Sicht. Und dann sehen wir schon gern so eine gewisse Traction, ob das jetzt Nutzer sind oder ob das Umsatzzahlen sind. Und dann natürlich auch die verschiedenen KPIs, die es dann gibt. Wie lange bleiben Nutzer auf einer Plattform? Wie entwickeln sich verschiedene Kundenkohorten? Also dann geht man eher in diese Kennzahlen rein. Aber zentral ist wirklich eigentlich das Team und die Frage, können wir da gut supporten? Und passt es auch zum restlichen Portfolio? Also oft sagen wir auch, okay, wir haben jetzt schon viele Investments im Food-Bereich gemacht. Das heißt, jetzt noch ein Food-Startup dazu zu nehmen, macht für uns einfach gar nicht so viel Sinn, weil erstens sozusagen können wir im Food-Bereich auch nur so und so viel supporten und das können wir dann nicht auf 10 Startups gleich stark machen, sondern macht Sinn, wir haben irgendwie 2 Startups und können die dann voll supporten. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen aus einem Portfolio-Gedanken diversifizieren und sagen, okay, wir wollen jetzt nicht alle Eier in einen Korb legen und nicht alles auf die Lebensmittelindustrie wetten, sondern auf verschiedene Bereiche.
Ja. Ah, oh, spannend, ja. Ich würde fast sagen, ich beneide dich drum. Ich glaube, das ist wahnsinnig cool. Wenn ihr jetzt noch eine letzte Frage, wenn ihr jemanden habt, cooles Team, coole Idee, passt in euer Portfolio rein, vermutlich, also du sagst, KPIs ist dann quasi das vierte, das am wenigsten wichtige, aber ich gehe mal davon aus, dass es trotzdem wichtig ist, irgendwie schon mal einen MVP gebaut zu haben und so ein paar Kennzahlen zu haben. Was sind die Kennzahlen, auf die du da schaust?
Genau, also MVP ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Wir sind tendenziell auch so, dass wir ein bisschen später, also so ganz auf Ideenebene investieren wir eigentlich selten, sondern wir wollen schon mal ein bisschen mehr Umsatz und irgendwie Traction und so sehen. Und dann kommt es halt sehr auf den Bereich an. Aber wenn das jetzt so eine klassische B2B-Software ist, dann guckt man sich natürlich an, wie ist der Umsatz, wie ist das Umsatzwachstum, wie teilt sich das auf die verschiedenen Kunden auf? Also gibt es jetzt einen Kunden, der eigentlich für alles sorgt und die anderen Kunden sind ganz klein oder gibt es viele Kunden, die das mittragen? Und dann auch, wie entwickeln sich die einzelnen Kunden? Und das, was man ja am liebsten eigentlich sieht, ist, dass ein Kunde jedes Jahr mehr Geld ausgibt. Man nennt das in der Fachsprache dann irgendwie Net Revenue Retention oder Dollar-Based Net Revenue Retention. Und das heißt, im besten Fall ist halt so, dass ein Kunde von der Dienstleistung jedes Jahr mehr in Anspruch nimmt und man dann mit einem Kunden, ohne zusätzliches Geld in Marketing investieren zu müssen, immer weiter wachsen kann. Genau, und diese Zahlen schaut man sich an und dann auch im Verhältnis zu den Kosten natürlich. Also wenn jetzt eine Firma irgendwie 1 Million Umsatz macht, aber sie investieren jedes Jahr 5 Millionen in Marketing, dann sieht das erstmal nicht so gut aus. Und da muss man auch schauen, okay, wie viel Ressourcen fließen rein und was kommt bei raus.
Ist für euch der Idealfall, weil OMR, Online Marketing Rockstars, wenn quasi eine geile IT-Infrastruktur steht und das Marketing der Schwachpunkt ist?
Nee, ich glaube, das ist falsch. Das haben viele, viele Business Angels, glaube ich, vor allem zu Beginn der Karriere macht man das, wenn man irgendwie selbst erfolgreicher Unternehmer ist. Und dann denkt man ja, jetzt helfe ich da richtig mit und versuche den Bereich, den ich verstehe, richtig voranzutreiben. Aber dann investiert man eigentlich halt in unkomplette Teams und in Produkte, die nicht wirklich ready sind. Und am Ende ist man ja als Investor dann auch nicht 100% dabei. Ja, und eigentlich muss man schauen, eigentlich im besten Fall investiert man in ein Team, das schon 100% läuft und wo alle Bereiche gut aussehen. Und dann gibt man nochmal so on top was dazu. Aber ich glaube, sonst selektiert man eher die Startups, bei denen es eigentlich nicht so gut läuft. Und wenn man glaubt, man kann da am meisten helfen. Aber man muss sich dann auch die Frage stellen, wenn ich jetzt irgendwie 20.000 Euro investiere, ich bin erfahrener Unternehmer und dann investiere ich da wahnsinnig viel Zeit von mir, dann ist vielleicht meine Zeit die Rendite gar nicht wert. Und deshalb alles, was ich auch von anderen Angels gehört habe, die das vielleicht in der Vergangenheit so gemacht haben, haben die eigentlich alle gelernt zu sagen, nee, man sollte schon ein gutes Startup auswählen und ja, nicht klar. So ein Rettungskomplex haben, wo man denkt, okay, ich kann jetzt die Firma aus allen Krisen selbst retten, weil ich so drauf habe. Genau.
Investierst du auch selber oder kannst du dir vorstellen, eines Tages selbst zu investieren? Weil im Moment investierst du ja für OMR. Ist das für dich auch eine Überlegung, selbst irgendwann VC zu werden?
Also ich glaube, VC jetzt ganz im Hauptberuf erstmal nicht. Vielleicht, wenn man wirklich mal älter ist und sagt, man hat schon alles gesehen, man ist irgendwie 70 auf dem Liegestuhl und will noch mit jungen Gründern sprechen. Ich glaube, dann ist es ein richtig cooler Job, weil man einfach sehr viele Sachen sieht. Ja. Man kann Erfahrung weitergeben und so weiter. Aber ich glaube, sonst eigentlich, wenn man dann viel mit Gründer zu tun hat und selbst auch noch jung ist und selbst auch noch Sachen probieren will, dann kriegt man eher so den Anreiz zu sagen, okay, ich will selbst auch was gründen und ich will selbst auch mal probieren und auf die operative Seite gehen und nicht immer nur meine Meinung abgeben und sagen, ich bin hier der Schlauste und ihr macht das nicht richtig, sondern selbst sagen, okay, was kann man eigentlich? Genau, und ich glaube, das ist eher, wo die Entwicklung für mich hingehen wird und nicht noch mehr in die Investorenseite. Und das ist ja bei meinem Kollegen Flo Adomait, mit dem ich das auch aufgebaut habe, genauso gekommen, der dann auch letztes Jahr gesagt hat, okay, jetzt will er mal was selbst probieren und nicht mehr nur der Investor sein.
Ist da schon was in der Mache oder gibt es da schon Gedanken oder ist das mehr noch so ein abstraktes, das wäre eigentlich mal ganz cool, irgendwann?
Genau, ist eher noch abstrakt. Klar, guckt man sich immer Dinge an oder Bereiche, wo man sagt, das kann spannend sein, prüft auch Dinge. Man lernt natürlich sehr viele Leute kennen, auch mit denen man potenziell was machen kann, weil das ist ja auch wichtig. Meistens gründet man ja in einem Team und dann braucht man irgendwie komplementäre Teammitglieder, mit denen das Sinn macht. Genau, also und aktuell bin ich auch bei OMR noch happy. Hier gibt es noch viele Sachen, die ich entwickeln kann mit dem Podcast, mit OMRX, mit anderen Bereichen. Genau, also deshalb so akut ist es nicht, aber auf jetzt langfristig ist es sicher mal so, dass ich sage, okay, da will ich noch die eine oder andere Sache auch selbst machen.
Weil den Podcast ja Tech-Founder hören, potenziell, wo meldet man sich, wenn man für OMRX pitchen möchte, ohne zu nerven und quasi wirklich ganz konkret den richtigen Weg wählen will?
Also eigentlich am besten mir auf LinkedIn schreiben, ist fast das Einfachste.
Okay.
Genau, und das ist so der offizielle Weg sozusagen. Das ist auch am einfachsten. Also man kann auch Philipp schreiben, aber im Zweifel hat der 1000 Anfragen pro Tag, dann wird es sehr schwierig und leitet es mir dann weiter. Also genau.
Ich wollte gerade sagen, hast du keine Angst, wenn du quasi so einen Aufruf machst, hier bei LinkedIn zu schreiben, dass das, also jetzt vermutlich nicht in meinem Medium, aber quasi, wenn du insgesamt öffentlich zu aufrufst, schreib mir einfach bei LinkedIn, wird das nicht irgendwann zu viel?
Tatsächlich, das hat auch Philipp letztens in einem Podcast erzählt, wo er auch gesagt hat, irgendwie, ja, und Leute, die Fragen zum Festival haben, schreibt mir einfach. Und am Ende machen das einfach viele Leute nicht. Also am Ende sind es da doch zwei Leute und es ist wirklich auch ernst gemeint. Man kann dann einfach schreiben und man würde auch eine Antwort kriegen. Aber viele Leute sind dann doch irgendwie schambehaftet oder sagen, nein, ich will die Person jetzt nicht nerven. Genau, also ich glaube, das ist immer noch handelbar. Und es gibt zum Beispiel Paul Graham, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein legendärer Investor aus den USA. Ja. Und der hat so einen Blog, wo er Artikel veröffentlicht und da ist immer so eine Übersetzung drunter gewesen. Und ich habe das früher ganz gerne gelesen, als ich noch Teenager war. Und habe dann mal ihm einfach eine Mail geschrieben, ob ich das nicht auf Deutsch übersetzen kann. Und der hat mir innerhalb von 10 Minuten geantwortet, ja klar, schick mal rüber. Und dann habe ich ihm dann einen Artikel geschickt und das ist jetzt auch, ich glaube, immer noch auf der Website, vielleicht mittlerweile durch KI ersetzt, aber ist immer noch ein Link zu meiner Website von diesem Artikel.
Krass.
Und selbst solche Leute antworten irgendwie auf E-Mails. Ja, ja, ja. Genau. Und das ist übrigens eine Sache, die Sam Altman, also der OpenAI-Gründer, das hat der mal gesagt, der war früher auch VC-Investor. Und er hat gesagt, einer der Hauptindikatoren für ihn, ob ein Gründer gut oder schlecht ist, ist, wie schnell sie auf Mails antworten. Und das klingt so rudimentär und eigentlich so stumpf. aber er hat gesagt, in den meisten Fällen ist es wirklich so, wenn Leute halt langsam sind, um auf Mails zu antworten, jetzt von relevanten Personen natürlich, man kann jetzt nicht auf jede Anfrage sofort antworten, aber wenn es jetzt irgendwie eine relevante Anfrage ist, dann zeigt einfach eine gewisse Schnelligkeit, dass man sich halt schnell auf verschiedene Themen fokussieren kann, schnell switchen kann, eine gewisse Geschwindigkeit, eine gewisse Brainpower hat. Und das war für ihn irgendwie immer ein wichtiger Indikator bei Gründern, die auch so 20.000 Dinge auf einmal managen müssen, ja, ja, ja. Dass diese Mail-Antwortzeit tatsächlich ein Indikator für ihn war bei der Gründerauswahl.
Hast du da eine Routine? Weil ich, also ich habe bei E-Mail und bei LinkedIn ist bei mir noch nicht so schlimm, aber bei WhatsApp war es bei mir irgendwann so, dass ich gesagt habe, okay, ich schreibe einmal morgens allen zurück, dann kann ich den Tag über mich zurücklehnen und muss nicht das Gefühl haben, erreichbar zu sein. Hast du so eine Routine oder bist du einfach dauernd online?
Also ich glaube, das ist sehr die persönliche Präferenz. Ich finde so eine Methode auch gut, gerade um dann auch fokussiert zu arbeiten. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich es abhängig davon mache, wie komplex jetzt die Antwort ist, aber die meisten E-Mails kann man eigentlich so in 1-2 Minuten beantworten. Ja, ja. Und da mache ich es am liebsten sofort und schreibe einfach sofort zurück. Oder ich gebe halt kurz eine Response und sage, ja, okay, gucke ich mir an und du kriegst dann in dem und dem Zeitraum Feedback. Genau, oder es ist natürlich, weil man jetzt mal eine Sache einen Tag liegen lässt, ist ja auch nicht schlimm. Ja, aber so versuche ich eigentlich dann, dass man möglichst schnell ein Feedback hat und Prozesse jetzt nicht lang an mir hängen bleiben.
Das ist ganz spannend. Ich habe mal eine Zeit lang Wirtschaftsinformatik studiert und da gab es eine These, die ich wahnsinnig interessant fand. Und zwar, dass quasi der Prozess selbst ist meistens in mehreren Sekunden erledigt. Also geht einfach ganz schnell. Und die Wartezeit zwischen dem einen Prozess und dem anderen Prozess ist meistens blockiert durch einen Menschen. Und meistens ist quasi diese eine Antwort auf eine E-Mail, wo ja im Zweifelsfall vielleicht auch einfach nur ein Ja passt für mich drinsteht. Ja. Das ist das, was quasi in der Praxis halt einfach immer Zeit verbraucht.
Ich glaube auch, also das sieht man auch bei größeren Firmen, dass irgendwie viele Prozesse lang abgestimmt werden oder viele Teammitglieder involviert sind. Und ich glaube, das, was ich jetzt aus meiner Erfahrung auch bei einer Medienarbeit, wo ja viel fertig werden muss und wo man ja jeden Tag irgendwie auch einen Podcast produzieren muss, was ich gesehen habe, ist eigentlich, dass es am schnellsten geht, wenn man immer sagt, okay, eine Person macht das jetzt mal, einfach fertig und dann wird das besprochen, was dann schon fertig ist und es wird nicht vorher besprochen, was dann fertig gemacht wird. Und eigentlich ist dann immer einfacher, wenn man sagt, okay, jemand geht sofort operativ ran und es wird eher im Nachhinein besprochen und nicht davor schon zerdacht. Weil man dann auch beim Erstellen ohnehin nochmal auf 20 Hürden stößt, die man dann besprechen muss. Ja. Und deshalb ist das, glaube ich, ein effizienter Prozess. Aber klar, man kann das auch nicht immer verhindern und schlussendlich muss man sich auch für gewisse Entscheidungen Zeit nehmen. Ja. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, liegt in der Natur der Dinge.
Ja. Ey, aber ich liebe das. Also Kontext für Zuhörer, wir haben gestern geschrieben, du hast mir Calendly-Link geschickt, wir sprechen heute. Also wäre schön, wenn es immer so laufen würde. Das ist der Hammer. Danke an der Stelle, dass du so schnell da warst und auch insgesamt danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, in meinem sehr kleinen Podcast im Vergleich zu deinem sehr großen Podcast mal dabei zu sein. Ich habe mich sehr gefreut und war wirklich cool und ich hoffe, es geht noch eine ganze Zeit so weiter.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht, auch mal über andere Themen zu sprechen. Also jetzt immer nur, oft sind es ja bei mir dann die gleichen Aktienthemen und ich soll die Meinung zu der Aktie sagen. Und das war heute echt mal cool, auch so ein bisschen den weiteren Blick zu haben. Und mit dem Format auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Aber es ist auf jeden Fall cool, was du da auf die Beine stellst.
Danke dir.
Ja, ich hoffe, euch hat die Folge heute genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal gerne wieder dabei seid. Deswegen gerne folgen und den Podcast teilen, abonnieren, Daumen hoch. Die ganzen Möglichkeiten, die es da draußen gibt. Und hat mir heute viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Genau. Tschüss.